Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext steht in Lukas 15, Verse 11 bis 32. Und Jesus sagte, ein Mann hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sagte zu dem Vater, gib mir, Vater, den Anteil am Besitz, der mir zufällt. Und er teilte sein Vermögen unter sie. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Vermögen durch mit Prassen. Als er nun alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er geriet in Not. Und ging und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, um die Schweine zu hüten. Und ihn verlangte, seinen Bauch mit den Schoten zu füllen, die die Schweine fraßen, doch niemand gab sie ihm. Da kam er zu der Einsicht und dachte, wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Hülle und Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit weg war, sah ihn sein Vater und er hatte Erbarmen mit ihm. Er lief ihm entgegen und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sagte zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und zieht ihm Schuhe an. Und bringt das Kalb her, das wir gemästet haben, und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld, und als er nahe zum Haus kam, hörte er Musik und Tanz und rief einen von den Knechten zu sich und fragte, was das wäre. Der antwortete ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da kam sein Vater heraus und bat ihn. Er aber antwortete seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir schon und habe dein Gebot noch nie übertreten. Doch mir hast du nie auch nur einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden hätte fröhlich sein können. Nun aber, wo dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Vermögen mit Huren verschlungen hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sagte zu ihm, mein Sohn, du bist immer bei mir, und alles, was mir gehört, das gehört auch dir. Du solltest aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden worden. Das Gleichnis ist vielleicht eine der bekanntesten Geschichten, die Jesus erzählt hat. Vielleicht das bekannteste Gleichnis oder zumindest eins der am häufigsten gebrauchten. Ein Gleichnis, eine Beispielgeschichte, in der sich die Zuhörer wiederfinden sollen und in der sie sehen sollen, wie Gott ist. Die Geschichte ist am bekanntesten unter dem Titel Der verlorene Sohn, aber in unterschiedlichen Bibelübersetzungen gibt es auch sehr viele unterschiedliche Überschriften für dieses Gleichnis und drei davon möchte ich heute nennen. Die erste, der verlorene Sohn. Der Jüngere, der mit seinem Zukunftsausblick nicht zufrieden ist, ein Leben lang auf dem Hof arbeiten und am Ende doch nur der Gehilfe von seinem großen Bruder bleiben, das war nichts für ihn. Das war keine lohnende Zukunftsperspektive. Also geht er zu seinem Vater und sagt, hör zu, gib mir mein Erbe, gib mir, was mir zusteht und dann bin ich weg. Das ist ganz schön hart. Gib mir dein Erbe, gib mir das, was mir zusteht, wenn du tot bist. Im Prinzip sagt er, du bist für mich gestorben, ich will jetzt weg. So unzufrieden ist er mit seinem Leben. So schlimm scheint der Blick in die Zukunft für ihn zu sein. Da muss doch noch mehr drin in seinem Leben, denkt er. Da muss mehr drin sein, da muss es mehr geben. Er sucht das Abenteuer. Ich glaube, dieser Text wird deshalb so oft genommen, weil es ein zeitloses Thema ist, mehr erwarten vom Leben. in der Zukunft noch irgendwie Hoffnung haben, dass es woanders was Besseres gibt als das, was hier ist. Manchem ging es vielleicht als Kind oder Jugendlichem ähnlich. Und vielleicht geht es manchem heute noch so. Irgendwie, wenn ich in die Zukunft schaue, da muss noch mal was anders werden, da muss noch mal was Neues kommen. So stelle ich mir das nicht vor. Das ist heute vielleicht ein bisschen leichter als früher, weil wir heute nicht mehr damit leben müssen, dass jeder den Beruf der Eltern übernehmen muss. Es gibt mehr Freiheiten, man kann ins Ausland gehen für ein Jahr und viele, viele Möglichkeiten. Und trotzdem glaube ich, dass das ein Thema bleibt. Muss meine Zukunft nicht irgendwie anders aussehen? Besonders begegnet ist es mir letzte Woche, da war ich in Lüneburg bei einem Sofakonzert. Das sind Konzerte, die in Privathaushalten veranstaltet werden, mit kleineren, unbekannten Künstlern. Da war ein Sänger, der das erste Mal aufgetreten ist, hat meistens auf Englisch gesungen und dann noch ein bisschen erzählt, was er so meint mit seinen Songs. Und da hat er angefangen und hat beim ersten gesagt, ja, das ist jetzt so ein Lied, es geht darum, dass wir Liebe oft an den falschen Orten suchen, dass wir auf der Suche nach der großen Liebe sind, und aber eigentlich an Orten, wo es sie gar nicht gibt. Und dann hat er gesungen, ein paar weitere Lieder, und irgendwann kam wieder eine Erklärung, ja, das ist jetzt ein Lied darüber, dass wir Glück oft da suchen, wo wir es gar nicht finden können. Und dann kamen wieder ein paar Lieder, und dann hat er irgendwann wieder so angefangen, das ist jetzt ein Lied, das wir, na gemeint, mir fällt gerade auf, dass ich von den Themen her ein bisschen einseitig bin. Das nächste Lied hieß Gold in a Trash Can, also Gold im Mülleimer. Er hat gesagt, wir suchen Erfüllung da, wo wir sie eigentlich nicht finden können. Für den war das ein Lebensthema und er hat es gar nicht so richtig gemerkt, aber er hat lauter Lieder darüber geschrieben, dass er Dinge an falschen Orten sucht. Dass er auch das Glück, Liebe, Erfüllung an Orten sucht, wo er es nicht finden kann. Ich glaube, das bleibt ein Thema für uns Menschen und leider wissen wir es meistens erst hinterher. Und ich glaube aber, dass mich beschäftigt das, ich glaube, dass es viele von Ihnen wahrscheinlich auch beschäftigt, dass wir immer wieder merken, Mensch, ich habe irgendwas gesucht, aber da, wo ich gesucht habe, habe ich es nicht gefunden. Die Suche des verlorenen Sohnes hat ein Ende. Er kommt zurück nach Hause. Er kommt zurück und findet das, wovon er wahrscheinlich gar nicht wusste, dass er es gesucht hat. Er kommt nach Hause und sieht es plötzlich mit anderen Augen. Er findet Annahme beim Vater und ist plötzlich wieder zufrieden mit dieser kleinen, überschaubaren Welt, in der er lebt. Trotzdem war seine Reise nicht sinnlos, auch wenn er genau da ankommt, wo er losgelaufen ist. Er sieht die Heimat in einem ganz neuen Licht. Es erscheint ihm alles irgendwie anders. Er will nicht mehr weg, sondern er will bleiben. Ich glaube, dass das die ganze Zeit die Hoffnung des Vaters war und deswegen hat er ihn auch ziehen lassen. Er hätte ja auch sagen können, hör mal zu, solange du die Füße unter meinen Tisch streckst, solange du mein Sohn hier bist und ich noch das Sagen habe, wirst du nicht weggehen. Du bleibst hier und du wirst arbeiten. Aber der Vater wusste, dass es wahrscheinlich keinen Sinn hat, den Sohn mit Zwang dazuhalten. Er hat ihn seine eigenen Erfahrungen machen lassen und hat, denke ich, die Hoffnung nie aufgegeben, dass der Sohn wieder zurückkommt. Und dass genau das passiert, worüber er sich am Ende so freut. Der Sohn kommt zurück und er will wirklich da bleiben. Sein Zuhause, sein Vater erscheint ihm in einer völlig neuen Perspektive. Er sieht seine Heimat in einem neuen Licht, weil er seinem Vater nochmal völlig neu begegnet. Die zweite Überschrift, die es für dieses Gleichnis gibt, ist das Gleichnis von den verlorenen Söhnen. Das nimmt auch den zweiten Sohn ein bisschen mit in den Blick. Der spielt ja kaum eine Rolle. Der ist zwar auch da, aber erst ganz am Ende kommt er ins Rampenlicht und das auch noch äußerst negativ. Vorher ist er der Mustersohn. Gerade im Vergleich zu dem anderen, das schwarze Schaf haut ab und er bleibt da. Er ist fleißig, er arbeitet auf dem Hof. Er scheint damit zufrieden, dass er den Hof irgendwann übernehmen wird. Seinen Bruder hat er wahrscheinlich schon längst vergessen. Ein Sohn, wie sich ihn so mancher Vater wahrscheinlich wünscht. Und gleichzeitig merkt der Bruder, dass er vielleicht doch nicht so zufrieden ist. Dass das Ganze vielleicht doch mehr Gewohnheit als Zufriedenheit war in seinem Leben. Er haut nicht ab, aber am Ende wird deutlich, so ganz harmonisch ist das Verhältnis nicht, so ganz zufrieden ist er mit seinem Leben nicht. Der Konflikt mit dem zweiten Sohn ist deutlich unspektakulärer als der mit dem ersten. Der haut nicht ab und trotzdem entfernt er sich von seinem Vater. Und ich glaube, auch das ist eine Eigenschaft, die wir oft haben. Wir Menschen können uns an sehr, sehr viele Dinge gewöhnen, die wir dann auch fleißig machen, obwohl sie uns gar nicht mehr so wichtig sind. Obwohl wir vielleicht gar nicht mehr sagen könnten, warum wir das machen. Und dann kommt das Argument, naja, das habe ich schon immer so gemacht. Und das ist ein ganz schlimmes Argument. Ich glaube, gerade in unserem Glaubensleben passiert das oft, kann das auch sehr schnell passieren. Zum Beispiel das Gebet vorm Essen, das, wenn ich das noch mache, dann rattere ich das so runter, gerne vergesse ich es auch mal, aber irgendwie kommt es immer wieder, aber es ist mir kein richtiges Anliegen mehr. Es beschäftigt mich nicht, es ist mir kein Anliegen, Gott zu danken, dass es mir so gut geht, sondern ich mache es, weil es halt so ist. Mein Glaube wird zum Ritual. Wo haben sich Dinge eingeschlichen, von denen ich gar nicht mehr weiß, warum ich sie eigentlich mache? Ich glaube, es ist wichtig, sich da immer wieder zu hinterfragen und auch das, was man tut, zu hinterfragen, um nicht da zu landen, wo dieser ältere Sohn landet. Wenn er plötzlich merkt, hey, das, was mein jüngerer Bruder jetzt hat, das will ich auch haben. Eigentlich bin ich gar nicht so zufrieden. Der ältere Sohn übersieht was ganz Entscheidendes, was er schon sein ganzes Leben übersehen hat, aber es fällt ihm erst auf, als der Bruder wieder da ist. Er wirft seinem Vater vor, dass sein Leben zu entbehrungsreich ist, dass er sich nichts gönnen darf. Und der Vater antwortet, Sohn, was mein ist, ist dein. Dir gehört schon alles, dir fehlt doch nichts. Ich habe dir nichts vorenthalten. Dein Leben ist nicht so anstrengend, weil ich dir nichts gönne. Du hast noch nie eine Feier mit deinen Freunden gehabt, weil du mich noch nicht gefragt hast, ob wir gemeinsam den Bock schlachten wollten. Das Leben des älteren Sohnes läuft nicht so, weil der Vater ihm das alles vorschreibt, sondern weil er es einfach so macht, weil er denkt, es muss so sein, weil er sich den Respekt seines Vaters verdienen will und denkt, nur so funktioniert das. Dem Vater geht es aber nicht darum, dass sein Sohn sich seinen Respekt verdient. Es geht Gott nicht darum, dass wir viel tun und viel machen, um dann schließlich zu sagen, Mensch, jetzt haben wir es uns verdient, dass Gott uns freundlich empfängt. Es geht Gott nicht darum, dass wir viel machen und tun, dass wir uns abmühen und am Ende vielleicht fragen, ob sich das Ganze überhaupt gelohnt hat. Alles, was mein ist, ist dein. Der Vater meint es absolut gut mit dem Sohn. Gott meint es gut mit uns, auch wenn wir das manchmal nicht merken. Die dritte Überschrift für dieses Gleichnis ist das Gleichnis vom barmherzigen oder vom liebenden Vater. Das nimmt die dritte Person in den Blick, die eigentliche Hauptperson, und ist der dritte Teil für diese Geschichte. Das Gleichnis vom barmherzigen Vater. Der Vater steht für Gott, für den Vater, den man sich besser nicht vorstellen oder wünschen kann. Für den, bei dem seine Kinder alles haben, bei dem sie zu Hause sind und der ihnen alles schenkt, was sie brauchen. Gleichzeitig ist der Vater aber auch der, vor dem sein erster Sohn wegrennt und bei dem der zweite merkt, ich muss mich nur abmühen, aber zufrieden bin ich mit meinem Leben gar nicht. Wenn Gott der Vater ist, dann müsste doch alles perfekt sein, aber bei seinen Söhnen kommt das nicht an. Sie sind beide unzufrieden. Und ich würde die Söhne eigentlich gern fragen, was das Problem ist. Den ersten, warum willst du eigentlich unbedingt weg von zu Hause? Was stimmt denn nicht mit dir und deinem Vater oder mit der Zukunftsperspektive, die du hast? Was ist dein Problem? Und den zweiten Sohn würde ich fragen, warum bist du denn so unzufrieden? Wieso hast du mit deinem Vater nicht schon früher geredet? Warum hast du ihm eigentlich nie gesagt, was dir fehlt? Und wenn ich diese Fragen an die Söhne stelle oder an den Text stelle, dann merke ich, dass sie zu mir zurückkommen. Immer wieder bin ich wie der eine oder der andere Sohn. Ich habe schon oft gehört, dass Gott mir wohlgesonnen ist, dass Gott mir viel Gutes tun will und trotzdem erwische ich mich dabei, wie ich dasselbe Problem habe wie die beiden Söhne. Denn beide haben eigentlich das gleiche Problem. Sie denken, dass der Vater ihnen was vorenthält, dass er es nicht restlos gut mit ihnen meint. Sie können ihm nicht voll vertrauen. Die Söhne quält im Innern dieselbe Frage, gönnt unser Vater uns nicht alles? Will er uns irgendwas vorenthalten? Der erste Sohn denkt, Mensch, mein Vater, der will mir die weite Welt vorenthalten. Der gönnt es mir nicht, dass ich mal Abenteuer erlebe, dass ich was sehe von der Welt. Der gönnt mir mein richtiges Leben nicht. Und der zweite Sohn denkt, mein Vater gönnt mir die Entspannung nicht. Ich darf mich nicht mal hängen lassen, ich darf mich feiern mit meinen Freunden, ich muss immer nur arbeiten. Mein Vater meint es vielleicht doch nicht so gut mit mir. Und so geht es mir auch immer wieder in Beziehung auf Gott. Ich sehe Fehler bei mir und ich sehe, was ein anderer gut kann und denke, Mensch Gott, warum gönnst du mir da nicht mehr? Warum kann ich das nicht so gut wie der? Oder warum hast du das so gemacht? Warum ist mein Leben nicht so, wie ich es mir vielleicht vorstelle, an manchen Bereichen? Und dabei vergesse ich, wie dankbar ich Gott sein kann für alles, was ich habe, für das, wie gut es mir geht. Ich weiß nicht, an welcher Stelle das vielleicht Ihr Thema ist oder an welchen Gedanken Sie ins Fragen kommen, ob Gott es wirklich gut mit Ihnen meint, ob er alle Gebete erhört oder ob es wirklich wahr sein kann, was da Schönes in der Bibel steht, dass dieser Vater wirklich dasteht und mich immer wieder in Empfang nimmt. Aber ich glaube, dass es immer wieder solche Themen gibt bei uns, wo wir Gott nicht restlos vertrauen, weil wir denken, irgendwo enthält er uns was vor. Und auch die Bibel ist voll von diesen Geschichten. Es geht los mit Adam und Eva, die überlegen, Mensch, gönnt uns Gott diesen einen, die Früchte von dem einen Baum nicht? Sind das vielleicht die besten? Oder das Volk Israel läuft durch die Wüste und merkt irgendwann, oh Mensch, in Ägypten ging es uns gar nicht so schlecht und jetzt müssen wir hier durchlaufen. Warum macht es Gott mit uns? Warum geht es uns nicht besser? Das Thema zieht sich durch die Bibel und durch die Geschichte von uns Menschen. Und die Antwort darauf ist immer, dass Gott neu auf die Menschen zugeht, dass er sie wieder neu in Empfang nimmt. So wie den Sohn, der abgehauen ist. So wie den Sohn, der nicht auf die Party kommen will, zu dem er rausgeht und sagt, hey, was ist denn los? Gott geht auf die Menschen zu. Er begegnet ihnen und er begegnet ihnen ganz neu. So wie der Sohn, der sein Zuhause in völlig neuem Licht sieht, der nicht mehr sagt, ich will hier weg, sondern hier will ich bleiben. So wie Petrus in der Lesung, der Gott auf einem Berg sieht, der sieht, was Gott tut und sagt, hier ist gut bleiben. Hier will ich Hütten bauen, hier will ich nicht mehr weg, hier will ich zu Hause sein, hier, wo mir Gott begegnet. Gott begegnen heißt bei ihm ankommen, heißt ankommen, ans Ziel finden. Finden, was man gesucht hat, zufrieden sein, Sinn erleben, alles in einem neuen Licht sehen und bleiben wollen, wo er auf mich wartet. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.